Nun beginnen wir mit den verschiedenen Beispielen, die das Gesagte untermauern sollen. Wir beginnen mit den Begriffen hoch und niedrig. Die beiden Wörter hoch und niedrig lösen in uns ebenso leicht natürliche wie geistige Vorstellungen aus. Ja, es fragt sich, ob wir überhaupt immer schon im ersten Augenblick erkennen können, ob sie für natürliche oder geistige Eigenschaften stehen sollen. Man spricht, wie gesagt, von der niedrigen Lage eines Ortes und meint das offensichtlich im natürlichen Sinn. Dagegen ist es eindeutig geistig gemeint, wenn man sagt, das moralische Niveau des Ortes ist niedrig. Ebenso einfach verhält es sich bei den Ausdrücken ein hoher Berg und ein hohes Streben. Aber wenn es heißt, jemand zielt zu hoch, so muss ich bereits überlegen, ob hier gemeint ist mit dem Gewehr oder mit seinen Ambitionen. Er stieg von ganz unten, Stufe um Stufe auf, bis er die ersehnte Höhe erklommen hatte. Von dort blickte er nun auf die anderen, weniger erfolgreichen herab. Hier kann man nun wirklich nicht mit völliger Sicherheit sagen, ob es sich um einen Bergsteiger oder um einen Self-Made-Man handelt. Fest steht jedenfalls, dass die natürliche Höhe uns die geistige Vorstellung von Höhe vermittelt, dass Gedanken und Worte der äußeren Welt entlehnt werden, um geistige Verhältnisse zu beschreiben, die den natürlichen offensichtlich entsprechen. Wenn wir das Wort hoch zur Bezeichnung äußerer Dinge gebrauchen, wissen wir natürlich, was wir damit meinen. Aber was wollen wir eigentlich sagen, wenn wir das gleiche Wort auf geistige Dinge anwenden? Bei eingehender Überlegung wird man sicher zu dem Schluss kommen, dass damit eine Erhebung über körperliche und weltliche Dinge gemeint ist, eine Annäherung an das, was himmlisch und göttlich ist. Das Wort niedrig dagegen bedeutet, geistig angewandt, nicht unbedingt schlecht, aber doch etwas Äußerliches, vom Göttlichen Entferntes. Sehr oft spricht man davon, dass jemand aus hohen oder niedrigen Motiven handle. Wir können unsere Pflicht erfüllen, um Gott und unserem Nächsten zu dienen, aber ebenso auch um der Belohnung oder um des persönlichen Ansehens willen. Wer bei seinem Tun unmittelbar auf Gott blickt, ist vom allerhöchsten Beweggrund beseelt. Steht hingegen der Wunsch, anderen zu dienen im Vordergrund, so haben wir es bereits mit einem vergleichsweise weniger hohen Motiv zu tun. Ja, dazu müsste man vielleicht noch etwas sagen. Im ersten Falle, wenn wir unmittelbar auf Gott blicken, tun wir etwas unmittelbar, ja, aus Gottes Kraft. Wenn wir aber etwas Gutes tun wollen für andere, wenn wir das überlegen, dann tun wir es in gewisser Weise doch mehr aus uns selbst, aus unserem eigenen Wollen und Können und nicht unmittelbar aus Gott, sondern nur mittelbar aus Gott. Der Himmel ist höher als die Erde, pflegen wir zu sagen. Ist das nun geistig oder natürlich gemeint? Denken wir dabei nicht an das Firmament, sondern an den Himmel der Engel, so meinen wir höher im geistigen Sinn. Die Wege der Engel sind ja vollkommener als unsere Wege. Sie sind dem Herrn näher.
Denn die Himmel sind höher als die Erde. So sind meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken.
Oft lesen wir auch vom Hinaufziehen nach Jerusalem zum Gottesdienst.
Das Wort, dass Jesaja, der Sohn des Amos, erschaute über Juda und Jerusalem. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, dass der Berg von Jehovas Haus befestigt wird, als Haupt der Berge und der Haben über den Hügeln, und zu ihm alle Völkerschaften strömen werden. Und viele Völker werden gehen und sprechen: Lasset uns gehen und hinaufziehen zum Berge Jehovas, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns weise seine Wege und wir wandeln in seinen Pfaden. Denn von Zion geht aus das Gesetz und das Wort Jehovas von Jerusalem.
Als Jesus 12 Jahre alt war,
gingen sie nach der Gewohnheit des Festes hinauf gen Jerusalem.
Wir erinnern uns auch, dass es bei den Alten üblich war, auf den Höhen anzubeten. Sagt uns das nicht einiges über den Zustand, in dem wir vor dem Herrn erscheinen sollen? Denken wir auch noch daran, dass der Herr öfter auf einen Berg stieg, um dort zu beten. Nach dem Gottesdienst aber steigt man wieder hinab in die Niederungen des Alltagslebens mit seiner Betriebsamkeit. Auch der Herr
zog mit ihnen hinab und kam gen Nazareth und war ihnen untertan.
Und sind wir nicht von mannigfachen Schwierigkeiten und Gefahren umgeben, wenn wir versuchen, unsere im Gottesdienst gefassten oder befestigten Vorsätze ins praktische Leben umzusetzen? Man denke nur an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter.
Es war ein Mensch, der ging hinab von Jerusalem nach Jericho und fiel unter die Räuber.
Die 10 Gebote wurden dem jüdischen Volk durch Moses vom Berg Sinai herabgegeben. Und während dieser Zeit wurden Abschrankungen errichtet, damit das Volk dem Berge nicht nahen und ihn berühren konnte. In diesem Bilde wird eine tiefe Wahrheit dargestellt. Der himmlische und göttliche Geist, den die Gebote enthalten und aus dem sie ja auch stammen, überstieg weit die Fassungskraft der Menschen dieser Zeit und übersteigt auch heute noch die Fassungskraft aller bloß natürlich gesinnter Menschen. Diesen Berge können sie sich nicht nahen. Als aber der Herr seinen Jüngern die Gebote eröffnen wollte, die ihnen von alter Zeit her gegeben waren, um ihnen etwas von der innewohnenden, himmlischen und göttlichen Liebe zu offenbaren, da stieg er selbst bezeichnenderweise auf einen Berg und sammelte dort die Menge um sich. Was sagen uns diese Bilder über jenen Zustand, zu dem der Herr die Menschheit führen möchte? Die Erhebung unserer Herzen und Gedanken gilt sein ganzes Bemühen, unserer Loslösung aus den so leicht alles Höhere in uns absorbierenden weltlichen Sorgen und der Hinführung zu einem himmlischen Zustand der tätigen Liebe und der Nähe zu Gott. Auf diese Weise können wir den Geist des Himmels in den Geboten erkennen.
Auf einen hohen Berg besonders
führte der Herr die 3 wichtigsten Jünger, damit sie seine Verklärung sähen, als
sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider weiß wurden wie der Schnee.
So möchte er auch in uns himmlische Zustände emporführen, damit wir seine Liebe und Weisheit wahrnehmen können, gleich den Engeln. Nachdem in unserem Gemüte die Vorstellung von geistiger Erhebung durch diese oder ähnliche Beispiele gefestigt ist, werden wir uns stets angeregt fühlen, in die inneren Kammern unserer Seele, näher dem Herrn und dem Himmel einzutreten, wenn wir beim Lesen der Bibel auf derartige, vom Hinaufziehen oder Steigen handelnde Stellen stoßen. Die Weisung des Herrn, in Zeiten der Trübsal in die Berge zu entweichen oder vom Dach unseres Hauses nicht hinabzusteigen, lässt uns unmittelbar verstehen, dass Sicherheit allein in der Nähe Gottes zu finden ist und ebenso in der Ausübung der Gerechtigkeit. Die Worte, die einst an einen Blinden gerichtet wurden, gelten auch uns.
Stehe auf, er ruft dich.
Wir sollen von unseren falschen Gedanken und bösen Wegen aufblicken, zu ihm und mit dem verlorenen Sohn sprechen.
Ich will aufstehen und zu meinem Vater gehen.
Aber ohne Zweifel erinnern wir uns auch an solche Bibelstellen, in denen der Berg oder irgendeine Bodenerhebung eine ganz andere Bedeutung haben. Meinen wir es doch auch in der Umgangssprache abfällig, wenn wir jemanden hochmütig nennen. Wir bringen damit zum Ausdruck, dass der Betreffende sich in seinen eigenen Augen hoch über seine Mitmenschen erhaben dünkt. So vermag die Erhebung neben ihrem positiven Sinn als Bezeichnung der Gottesnähe und Gottesliebe auch den verkehrten, entgegengesetzten Sinn verkörpern, den Zustand intensiver Selbstliebe. Von beiden Arten der Erhebung spricht folgende Stelle:
Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden.
Welche Täler, welche Berge und Höhen meint die berühmte Weissagung vom Kommen eines Wegbereiters des Herrn?
Erhoben soll jedes Tal, erniedrigt aller Berg und Hügel werden. Und die Herrlichkeit Jehovas wird geoffenbart.
Nun ganz einfach. Die Berge des Stolzes und der Selbstliebe müssen abgetragen und die niederen, unwürdigen Zustände unseres Lebens emporgehoben und in ihr richtiges Maß gebracht werden. Die Täler, die erhöht werden sollen, stellen jedoch auch Zustände der Demut dar, die den Segen des Herrn empfangen kann. In der geistigen Welt und in den Himmeln, wo alle Erscheinungen nichts als Ausdruck der Zustände ihrer Bewohner sind, leben die innigsten Engel auf den Bergen, die Geister der Hölle jedoch in den Höhlen der Tiefe. Die Zwischenwelt der frisch von der Erde angekommenen Geister erscheint als ein ausgedehntes Tal. Sicher sind auch an folgenden Stellen nicht größere oder kleinere physische Berge gemeint, sondern entsprechende himmlische Zustände der Gottes- und Nächstenliebe.
Die Berge werden dem Volke Frieden bringen und Gerechtigkeit die Hügel.
Und ebenso handelt es sich bei den folgenden Worten, die zum Abschluss zitiert werden, um die freudige Bestätigung eben dieser himmlischen Neigungen.
Die Berge hüpfen wie Widder, Hügel wie der Herde Lämmer.
Hier kommt die Freude über himmlische Zustände zum Ausdruck.